Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend Thomas, hallöchen.
So, Aufnahme läuft.
Hoffentlich hält sie auch durch, die Aufnahme.
Ab jetzt kann alles, was Sie sagen, gegen Sie verwendet werden.
Ach Gottchen, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Besser gesagt, ich habe es noch nie gehört. Das heißt schon lange nicht mehr. Noch nie gehört. Oh, jedenfalls noch nie in einem relevanten Kontext, sagen wir es mal so.
Okay. Außer im Fernsehen, ne?
Außer im Fernsehen, ja.
Gut.
Denn lass uns noch mal kurz über Hörerfeedback sprechen.
Ja.
Bevor ich es nämlich wieder vergesse, da erreichte uns zu unserem letzten Sponsor in der letzten Sendung ein bisschen Feedback. Das war sehr interessant, weil normalerweise bekommen wir zu Kooperationspartnern, Sponsoren null Feedback. Man sieht, ob das angenommen wird an den Aktionen, die wir da anbieten, ob das von den Hörern umgesetzt wird oder ob die Aktionszeiten besucht werden etc. Das kriegt man dann halt auch mitgeteilt von den jeweiligen Sponsoren, das ist keine Frage. Aber so richtiges Feedback in Form von E-Mails oder so, das haben wir bisher noch nie bekommen oder sagen wir mal so, dass ich mich nicht daran erinnern kann. Und hier gab es immerhin 4 E-Mails von Hörern, die den Aktionscode eingelöst haben und die damit sehr zufrieden sind. Denen wurden einige Fehler aufgezeigt in ihrer aktuellen Versicherungssituation. Und sie haben da auch einige neue Versicherungen abschließen können und sie haben da eine erhebliche finanzielle Ersparnis. Und das fand ich schon bemerkenswert, dass das auch wirklich real-life funktioniert, dass das auch real-life in unserer Hörerschaft funktioniert und dass sich da Hörer nochmal zurückgemeldet haben. Das wollte ich jetzt nochmal kurz einwerfen. Und dann gab es bei einigen Probleme, den Gutscheincode einzulösen. Da nochmal der Hinweis, es muss alles groß geschrieben werden und es muss zusammengeschrieben werden. Dann kapiert auch das Registrierungssystem, entweder auf der Webseite oder in der App, dass ihr von uns kommt. Und dann gibt es auch dann später den 30€ Amazon-Gutschein. Und die Aktion läuft da noch ein bisschen, das nur noch mal als Hinweis. Und wie gesagt, das noch mal als Registrierungstipp. Alles groß geschrieben und zusammen. Dann funktioniert das auch. Also Geek Café ist der Registrierungscode. So. Dann haben wir das auch. Dann können wir in die heutige Sendung einsteigen, würde ich sagen.
So ein kleiner Anekdote noch zur letzten Sendung. Wir hatten ja kurz über Rolls-Royce gesprochen und die haben jetzt gerade den neuen Rolls-Ghost vorgestellt. Das fand ich eigentlich sehr witzig, dass es gerade passiert ist. Wobei, was ich gelesen hatte, anscheinend im Februar es anfing hier mit Pressevorführungen und ausgewählte Leute, die eingeladen waren. Und anscheinend jetzt die NDA aufgehoben wurde dafür und jetzt die ganzen ersten Berichte dazu eintreffen. Eigentlich auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob da Covid vielleicht den einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte oder ob die wirklich so lange einfach Vorbereitung oder Vorlauf hatten für die Presse, um da irgendwie die einzelnen Vertreter da auch an wahrscheinlich einem Vorzeigemodell durchzulotsen. Wir hatten da vor der Aufnahme schon mal kurz drüber gesprochen, das ist so viel Geld, das ist keine Marke, die jetzt eigentlich für uns, für mich so in Frage kommt. Ich fand es nur ganz interessant, weil auch gerade die Produktzyklen bei Rolls ja ein bisschen länger sind. Und wir hatten da ja in Bezug eigentlich mehr auf E gesprochen und da kam auch jetzt nichts, ist auch wieder ein Verbrenner, wobei von den Leistungsdaten eigentlich ganz, ganz nett. Wir werfen trotzdem mal einen Link in die Shownotes. Vielleicht will es der ein oder andere sich auch nochmal kurz angucken. Aber wie gesagt, ich fand es vom Zeitpunkt her ganz nett.
Mhm. Und was mir gerade spontan einfällt, Mercedes hat die neue S-Klasse vorgestellt. Ja. Auch kein Elektrofahrzeug, auch kein Hybrid, so viel wie ich weiß. Sie setzen in dieser aktuellen oder in der kommenden S-Klasse noch auf Benziner, Verbrenner. Und nächstes Jahr, da soll sich das dann ändern, was ich gelesen habe. Und da soll dann was mit Elektro vorgestellt werden, in der Oberklasse sozusagen.
Ja, was mich gerade wundert, weil das Fahrzeug, gerade was jetzt so Limousinenservice betrifft, auch bei unserer Regierung ja gut im Einsatz ist. Und da das Thema E-Mobilität ja eigentlich ein Riesending ist, wundert es mich, dass gerade in dem Segment oder bei dem Fahrzeug nichts vom Start weg verfügbar ist.
Ja, das ist bedenklich, dass da Mercedes zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so weit ist und oder es noch
generell
nicht
alle
umsetzen möchte.
Alle Deutschen, das wird ja auch, was heißt regelmäßig, aber es ist ja auch immer die Frage, wer bekommt dann halt auch die Aufträge und da spielt es ja keine Rolle, ist es Mercedes, Audi, BMW.
Aber Audi hat auch was angekündigt, die Oberklasse, ich glaube der A9, also der kommende, der die Top-Klasse, die soll dann auch als Elektro kommen.
Soll, ja, mal gucken, wann er da ist.
Hast du da was gehört? Ich glaube, auch nächstes Jahr soll da was auf die Beine gestellt werden. Also alles, was relevant und interessant ist, soll da nächstes Jahr kommen.
Weil, was man mal gehört hatte, hatte die Regierung ja sogar überlegt, eventuell sich Teslas anzuschaffen. Zumindest mal einen Teil zum Erproben im Fuhrpark. Also das ist schon...
Okay.
Also, sorry, ja. Aber dass ich da auch nicht irgendwie AMG, ja, oder wie heißt der bei BMW...
Aden, bei BMW Schnitzler, gibt's noch Schnitzler?
Ach Mist, wie heißen die denn alle? AMG ist ja im Prinzip Mercedes, wenn man so will. Ja, du hast ja die M-Serie beim, also dass da keiner hier zumindest mal in der Nische mal eine E-Lösung dann in die Autos.
Ja, das wundert mich auch. Ja. Ja. Brabus ist noch der Mercedes-Tuner.
Ja, von mir aus auch gerne Karmann. Ja, ist mir doch egal.
Karmann, ja. Ich weiß gar nicht, ob die noch tunen. Keine Ahnung. Aber das wäre dann auch meistens Volkswagen.
War das nicht irgendwie die Geschichte mit dem SLK, mit dem ersten Karmann? Ah, schon so lange.
Mit dem Verdeck meinst du?
Ja, mit dem Metalldach im Prinzip, mit dem SLK halt. Damals war das nicht auch eine Karmann? Oder wurde der nicht bei Karmann gebaut oder entwickelt? Ach, ich weiß es nicht. Egal.
Kann gut sein. Karmann ist ja im Cabrio-Bereich gut unterwegs gewesen. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch sind. Ich bin da jetzt nicht mehr so tief im Thema.
Ich habe mal auch finanziell Probleme gehabt, aber was da jetzt aktuell Stand ist, keine Ahnung. Außerdem sind wir eh nicht der Autopodcast.
Nein, aber trotz, wo du sagtest, das wollte ich noch kurz einführen, wegen Tesla ist mir gerade eingefallen, ich habe vor 2-3 Wochen, glaube ich, war das Auto Motorsport geguckt, durchseppen bin ich da so drauf gekommen und da war wieder mein Lieblingsthema Verarbeitungsqualität bei Tesla. Mhm. Das ist ja einer meiner Leib- und Magenthemen und da haben sie das...
Immer noch ein Thema, ja.
Ja, nach wie vor immer noch ein extremes Thema, ja. Und da war das Model Y, wurde dort getestet. Und da hat er Dinge aufgezeigt, die extrem, extrem schlimm waren. Spaltmaße war ein Thema, da gab es so eine Stelle, wo sich drei Bleche in Anführungsstrichen treffen am Heck von dem Modell. Und quasi drei Spaltmaße stoßen aufeinander. Und das war mit dem bloßen Auge so stark zu erkennen, was davon enorme Differenz drin war. Das Auto hätte ich so nicht abgenommen. Das war der Punkt 1, den sie dort hatten. Und hat dann den Kofferraum auf. Und dann dachte ich, da haben sie noch nichts zu gesagt, noch gar nicht moderiert zu dem Fahrzeug. Was ist denn da passiert? Ist da eine Wildsau durch den Kofferraum gelaufen? Da ist die ganze Verkleidung war schief hinten und nicht richtig dran gebracht an die Rücksitze und die ganze Kofferraumverkleidung war wellig und nicht richtig angebracht und schief. Da haben sie gesagt, ja, bei der Kofferraumheckverkleidung gibt's auch noch starke Defizite. Und dann haben sie den elektrisch verstellbaren Sitz gezeigt. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt müssen wir mal ganz ruhig sein, haben wir das Mikrofon dran gehalten, das Ding hat gequietscht und hat sich nur einseitig verstellt. Also der Verstellmotor von dem Sitz, der war quasi so, dass sich der Sitz so schräg verschoben hat. Also dass nur eine Seite sich geneigt hat und die andere Seite blieb quasi stehen. Also hat zwar komplett verzogen, dann haben sie die Lederqualität gezeigt, dass auch der Seitenhalt von den Sitzen schnell ausleiert und dass das Leder dort schnell nachgibt. Also hat der Tester gesagt, also das machen deutsche Hersteller wesentlich besser, was die Verarbeitung von Leder oder lederähnlichen Stoffen angeht. Es gibt ja auch eine vegane Version oder ich glaube besser gesagt, Tesla macht nur noch vegan mittlerweile, so viel wie ich weiß. Aber jedenfalls die Verarbeitungsqualität der Sitze ist extrem schlecht. Und das bei einem Modell, wo sie wussten, das haben sie nochmal betont, sie wussten, dass das in die Redaktion von Automotor und Sport geht und die haben so ein Fahrzeug abgegeben.
Das
wundert mich.
Gerade bei den Tests und Vorstellungen und Probefahrten etc. bei dem Model Y hast du das durch die Bank gehört.
Ja, aber ich meine...
Gerade mit dem Argument, sie wissen doch ganz genau, dass das an die Presse geht. Ja, dass dieses,
ja.
Dass wir das machen und dann kriegst du ein Gerät, was diese Probleme hat. Jetzt nicht unbedingt alle, die du aufgelistet hast, ja, wie da, aber gerade was die Spaltmaße betrifft, hat man sehr, sehr viel gelesen, ja, wie das Ding auf Pressetour gerade war. Wo dann auch so das Fazit war, wenn das in Anführungszeichen die guten Modelle sind, die speziell für uns hier hingestellt werden,
ja.
Wie sieht das dann aus bei den Fahrzeugen, die an die Kunden gehen?
Ja, und ich kann es nicht begreifen.
Ja.
Elon Musk fliegt in den Weltraum, hat zig Firmen auf die Beine gestellt.
Wenn du hier bei den Raketen solche Spaltmaße hättest hier.
Ja, ich will es nicht, aber ich meine, er ist erfolgreich ohne Ende, er hat PayPal aus der Taufe gehoben, hat zig Ideen.
Ja, Tesla.
Und er bekommt es nicht in den Griff, ein qualitativ vernünftiges Auto auf die Beine zu stellen, das verstehe ich nicht. Ich meine, diese Kritik diese extreme Kritik, die existiert und, oder besser gesagt, diese extremen Qualitätsdefizite, die existieren, die müssen doch auch an ihn herangetragen werden, das muss er doch mitbekommen. Das kann doch nicht sein, dass er das ausblendet.
Ja, okay, so oder die Frage, welche Kompromisse gehst du ein? Du willst halt die Stückzahlen raushauen, du hast das eine Werk, beziehungsweise du hast die Möglichkeiten, die du halt hast vor Ort. Du hast, das hat er ja auch schon oft gesagt, das Problem sind halt teilweise auch die Mitarbeiter, oder die nicht unbedingt aus der Branche kommen, ja, die angelernt werden und je nachdem, wen du da am Band halt stehen hast, wobei am Schluss ist es ja die Qualitätskontrolle. Da hatten sie ja auch viel die letzten Jahre verbessert dran. Man hat es beim S ja eigentlich auch mitgekriegt, dass das besser geworden ist. Beim Model 3 wurde es ja auch besser, aber dass du dann bei einem neuen Modell wieder die Probleme hast. Das ist halt eine Sache, die ich nicht verstehe. Ja? Weil wenn du ein Qualitätssystem ja hast, was du auch verbessert hast, was du weiterentwickelt hast, wo ja auch Erfolge zu sehen sind und das dann da nicht greift. Gerade bei Fahrzeugen, wo man weiß, ja, die Leute gucken da sehr kritisch drauf, ja, weil das halt in die Presse geht, ja. Oder an die Presse geht.
Ja.
Das sind Sachen, die verstehe ich nicht, ja.
Das ist ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich habe, wo ich das erste Mal ja ausführlich drüber gesprochen habe, über die Sicht, also über meine persönliche Sicht, auch eine böse E-Mail eines Tesla-Fahrers bekommen und dass ich da übertreibe. Nein, ich übertreibe nicht, ich gebe nur das wieder, was die Presse mitbekommt und was auch dokumentiert ist, was abgefilmt wird, was sichtbar ist. Und ich glaube, die werden Teufel tun, irgendwie ein Fahrzeug mal zu manipulieren und da irgendwie Fake News zu verbreiten. Das ist Fakt, dass dementsprechend diese Fahrzeuge Probleme haben. Und das ist ja nicht nur bei einer Publikation, bei einer Redaktion der Fall, wie du eben sagtest. Ja. Das ist ja durchgehend. Ja. Von Automotorsport bis Autobild etc. Die sehen diese extremen Defizite bei den Fahrzeugen.
Ja, das ist nicht wirklich so ein Ausreißer oder ein Fahrzeug, was von einer zur nächsten Redaktion geschoben wird, sondern es kommt leider öfter vor. Wie gesagt, jetzt nicht ganz so extrem mit allen Mängeln, die du aufgezählt hast, aber gerade was halt die Spaltmaße betrifft, das hat man halt fast in jedem Beitrag dazu oder in jedem Review oder Teaser dazu hat man das im Prinzip gelesen oder gehört. Ja, gerade die Spaltmaße teilweise auch. Okay, was jetzt die Wertigkeit oder der Anfühlfaktor betrifft, gerade von dem ganzen Kunststoff nochmal ein anderes Thema. Das wird halt regelmäßig, nicht nur bei Tesla bemängelt, aber bei Tesla zahlt man halt für die Autos entsprechend auch nochmal einen Euro mehr oder einen Dollar mehr, ja, wo man dann auch sagen könnte, ja, dann sollten sie vielleicht bei demselben Lieferanten einkaufen, ja, der auch dann vielleicht VAG, Audi, BMW oder Mercedes beliefert. Ja,
klar. Vielleicht kaufen sie da ein, wo die Zubehörteile für Dacia gefertigt werden. Kann ja auch sein, weiß man ja nicht.
Keine Ahnung. Ja, wobei Dacia, ja. Renault oder Renault?
Dacia gehört zu Renault, ja.
Renault, wie ja. Ich weiß. Ja, ich habe immer leichte Probleme mit Peugeot und Renault. Ja, ich verwechsel ja. Die zwei gerne immer mal wieder. Wobei, da hast du ja auch den Unterschied, also alleine schon, was so die Haptik betrifft, ja, bei den Fahrzeugen. Und es ist halt, da hast du allerdings auch wieder ganz klar, wenn ich jetzt sehe, was so ein Dacia kostet, kann ich keine Mercedes-Haptik
Qualität verlangen. Ja. Nein, das ist dann klar. Aber auch, das ist die Preis-Leistung oder das Preis-Leistungs-Verhältnis ist dann aber auch in Ordnung.
Hm? Naja, klar.
Hm? Naja, egal, jetzt haben wir genug
über... Jetzt haben wir schon so lange wieder über Autos gesprochen.
Über Tesla gerantet.
Genau. Ich wollte auch noch mal kurz, wir hatten ja schon öfters mal über Epic gesprochen. Hatten wir schon, war das, ich glaube, das war jetzt die Woche neu. Also Apple hat jetzt den Fortnite-Account oder den Epic-Account oder den Epic-Entwickler-Account, über den Fortnite läuft, auf jeden Fall gesperrt. Es gab ja daraufhin auch mit der neuen Saisonstart keine neue Version für iOS und für Mac. Epic hat das ja alles dann auf Apple abgewälzt, ja, die wären schuld. Wobei hätten sie hätten sie die Funktion rausgenommen, Update eingereicht, hätte Apple das auch durchgewunken. Will Epic nicht machen. Wie gesagt, die schieben den schwarzen Peter jetzt Apple zu, fordern sogar ihre Nutzer oder ihre Kunden auf, ja, bisher getätigte In-App-Purchases, also Einkäufe bei Apple rückzufordern, also eine Erstattung zu fordern. Da wüsste ich auch gern mal, wie da so der E-Mail-Eingang bei Apple aussieht, was ich auch schon eine ziemliche Unverschämtheit finde von Epic aus. Aber naja, mal gucken. Ja, wir haben ja auch schon gesagt, das ist eine Sache, die wird sich auf jeden Fall noch ein bisschen hinziehen und mal abwarten, was da halt noch kommt. Was halt da wieder zu sehen war die Woche auch, ja, Korea leitet jetzt eine Untersuchung ein, gerade im Bezug auf Apple und Google, ja, mit ihren Stores, die sie betreiben, was halt die 30% betrifft und halt In-App-Käufe und auch dieses Aufzwingen von Apple, Apple Pay zum Beispiel, ja, etc. Das will halt Korea jetzt mal untersuchen und eventuell einschreiten. Unsere russischen Kollegen haben da auch jetzt Untersuchungen eingeleitet, die prüfen, ob sie eine maximale Höhe von 20% für Käufe im Store zum Beispiel einrichten, anstatt den 30, wie sie Apple und Google und Xbox und Sony und was ich nehmen, ja, die wollen oder prüfen, ob sie 20% draus machen. Also das sind jetzt alles so Sachen, das wird noch spannend die nächsten Monate, ja, was da alles noch auf uns zukommt. Die EU ist ja auch am gucken, ja, was Monopolstellung und Ausnutzen und Wettbewerb betrifft. Ja. Da bin ich echt mal gespannt, was da noch kommt die nächsten Monate.
Ja, Apple ist im Moment da stark unter Beschuss. Ja, nicht nur Apple auch.
Facebook hat ja jetzt auch wieder gegen Apple geschossen. Ja, die würden ihre Monopolstellung ausnutzen. Wobei, ja, da muss sich der Herr Zuckerberg auch warm anziehen. Die sind da ja auch in der Beobachtung, was Facebook betrifft. Von daher sollte der den Ball vielleicht ein bisschen flacher halten, weil der hat auch da einiges jetzt vom Stapel nochmal gelassen, ne?
Ich glaube, Zuckerberg ist auch so ein bisschen angepisst, was diese Tracking-Geschichte in iOS 14 angeht.
Ja, ja.
Facebook-technisch. Das spielt auch eine Rolle.
Genau, das auch. Ja. Da haben sie ja auch schon hier Publisher auf Facebook informiert, dass wahrscheinlich, oder sie mit rechnen müssen, dass die Werbeeinnahmen da stark einbrechen werden mit iOS 14, ja.
Ja. Ja, ja, das schmeckt vielen nicht, diese ganze Geschichte. Hm. Das ist so.
Ja. Genau, naja. Apropos schmeckt nicht, wir hatten diese Woche 10-jähriges Jubiläum von Ping.
Ach, war das nicht der Versuch eines Social Networks von Apple?
Ja, den auch jeder, glaube ich, mittlerweile schon wieder vergessen hat. Da hatten wir diese Woche gerade 10-jähriges Jubiläum. Oder hätten 10-jähriges gehabt, wenn es Ping noch geben würde.
Hat sich ja erledigt, ja. Ja, ich glaube, mit Social Networks hat es Apple nicht so, ne? Das ist nicht so.
Nee, da könnte man ja jetzt gerade was kaufen. wenn man wollte.
Twitter?
Meinst du? Nee, TikTok.
Twitter, ja, TikTok, wieso bin ich bei Twitter, ja. Twitter könnten sie theoretisch auch kaufen, aber Twitter lässt sich wahrscheinlich im Moment nicht kaufen, sagen wir es mal so.
Ich weiß auch nicht, ob ich mit den Schuh anziehen wollte.
Ja, es ist nicht so einfach. Ja, gut. Kommen wir zum Thema, zu den Kurzthemen, hätte ich bald gesagt. Lego hat eine Kooperation mit IKEA angekündigt, oder besser gesagt, die haben jetzt auch die Produkte oder das Produkt, was im Moment zum Start der Kooperation rausgekommen ist, nämlich eine Aufbewahrungskiste. Das ist jetzt nichts Besonderes, gibt es viele von IKEA. Das ist bei denen quasi das Brot- und Buttergeschäft oder eines der täglichen Geschäfte für IKEA. Aber diese Aufbewahrungsbox hat auf der Oberseite eine verarbeitete Lego-Noppenplatte, die man auch gleichzeitig bespielen oder bebauen kann. Ja, das ist sozusagen das Kooperationsfeature. Die Platte ist von Lego, die Box von IKEA. Und die Boxen sind relativ günstig zu bekommen. Geht da, glaube ich, so ab 10, 12 Euro los. Und je nach Größe, gibt es verschiedene Größen, geht es dann nach oben. Ja, interessantes Konzept, interessante Idee. Ja, denke ich, schon längst überfällig, hätte schon länger passieren können. Mich wundert es, dass die erst jetzt drauf gekommen sind, eine Kooperation einzugehen. Tja, Haut dich um, ne?
Nee, ich bin gerade überlegen. Ich glaube, haben die ein Muster, einen Gebrauchsmusterschutz auf ihrer Lego-Technik?
Also nein, es gibt ja auch kompatible
Technik, sondern auf der auf diesen Noppen-Dingsbums?
Ne, es gibt ja mittlerweile auch kompatible Lego-Klemmsteine von marktbegleitenden Herstellern aus Fernost. Polen. In Polen ist einer der größeren Klemmstein-kompatiblen Herstellern.
Genau, weil ich kann mich noch dunkel daran erinnern, dass da vor Jahren irgendwie mal was war.
Ja, aber mittlerweile gibt es halt auch kompatible Steine, die mit Lego kompatibel sind. Blue Bricks und wie sie alle heißen. Ja, da gibt es eine Menge am Markt, die natürlich auch nicht alle so die Qualität haben wie die Lego-Bausteine. Aber böse Zungen würden behaupten, es gibt einige Lego-Sets und auch einige Lego-Farben zum Beispiel, die mittlerweile auch nachgelassen haben von der Qualität und auch von der Plastikqualität. Es gibt einige Sets, da gibt es zum Beispiel auch Farbunterschiede innerhalb der gleichen Farbe. Ein Paradebeispiel ist im Moment das neue Modell von Lego, dieser Lego Fiat 500. Das ist ein Gelbton und der hat verschiedene Farbnuancen in der Packung. Das heißt, verschiedene Farbelemente.
Okay, das sollte natürlich nicht sein, ja.
Das sollte nicht beim Marktführer von Klemmbausteinen der Fall sein. Das ist sehr, sehr negativ, sagen wir es mal so. Wenn man da Premium-Qualität anpreist, sollte man auch Premium-Qualität im Karton haben. Ja, dass ich das nochmal sagen werde.
Sowas passieren kann, weil
es gibt wahrscheinlich Farben, die sind schwieriger von der Qualität zu handeln, habe ich das Gefühl.
Ja, okay, aber dann bei der Qualität, auch da wieder das Thema Qualitätskontrolle, spätestens da wird sortiert. Ja.
Oder sie hätten eine andere Farbe wählen sollen. Wenn diese Farbe nicht zu handeln ist, hätten sie diese Farbe aus dem Sortiment nehmen müssen oder gar nicht erst entwickeln.
Nein, solange du da nicht wirklich irgendwas ganz Ausgefallenes hast, ist das von der Farbe ja eigentlich gar kein Thema.
Ja, ist eigentlich ein Standardgelb.
Das kriegst du hin, ja. Das ist, wie gesagt, nicht das Thema. Was passieren kann, ist, dass wenn du halt gerade mit dem Einfärben anfängst, dass es da halt je nachdem zu Schwankungen am Anfang kommen kann. Aber normalerweise hast du dann konstant die Farbe. Wo es auch passieren kann, ist, wenn du natürlich unterschiedliche Produzenten hast für das ein und dasselbe Bauteil.
Ja, wo naja, das produzieren sie selbst.
Ja, deswegen, das kann ich mir bei Lego jetzt nicht vorstellen. Das kann höchstens beim Auffahren, Farbwechsel eventuell irgendwo sein, dass das halt dann dazu Farbschwankungen kommt. Oder, ja klar, je nachdem, ist die Frage, wann wurden die Steine produziert. Wenn es im heißen Sommer war, fährt natürlich die Anlage anders, ja, als da kann es halt zu Schwankungen kommen. Aber wie gesagt, aber da spätestens, wenn die Teile halt rausfallen, ja, hast du da die Kontrolle und wenn es dazu Unterschiede gibt, wird da normalerweise sortiert, ja.
wird raussortiert, das Zeug wird wieder geschreddert, wird wieder eingeschmolzen oder komplett recycelt oder was auch immer. Da gibt es ja, gibt's ja Möglichkeiten. Also ja, wie gesagt, Qualitätsprobleme gibt es auch bei Lego. Das haben das die jetzt schon seit Jahren. Schade, ja, das ist so. Soll es geben. Aber zum Thema Lego haben wir im späteren Verlauf der Sendung noch was. War jetzt vielleicht nicht so ganz geschickt, das jetzt einzubauen, aber okay. Schöne Grüße erstmal an Lego.
Auf später.
Ja, ne, Lego freut sich bestimmt auch. Gut. Aus deutschen Landen ist bekannt geworden, dass jetzt einige Firmen bei der Ökobilanz, nicht Bilanz, sondern Allianz, mein Gott, lesen müsste man können, bei der Öko-Allianz von Apple mitspielen. Das heißt, Apple hat ja vor ein paar Wochen bekannt gegeben, dass sie nur noch mit Firmen in den nächsten 10 Jahren oder spätestens 2030 nur mit Firmen zusammenarbeiten wollen, die CO2-neutral produzieren. Und das hat jetzt die Firma Varta, eines der ersten deutschen Zulieferer, ist dort mit eingestiegen und hat gesagt, jo, machen wir machen mit. Und dann hat sich ganz schnell die Firma Henkel angeschlossen. Henkel scheint wohl auch ein sehr großer Lieferant zu sein von Apple, war mir so jetzt auch nicht bewusst. Und zu guter Letzt hat sich heute noch die Firma Tesa angeschlossen. Also die drei Firmen, die im Moment aus Deutschland bekannt sind, die Apple beliefern, haben gesagt, jo, wir spielen bei der Öko-Allianz mit. Jo. Schön.
Ja, ja. Also wenn sie nicht sowieso schon dran gearbeitet haben und oder das jetzt beschleunigt haben, weil sie vielleicht mit Apple entsprechende Verträge haben, das kommt ja jedem anderen auch zugute. Ja. Vor allem für sie selbst, wenn sie auch damit werben können, dass sie halt entsprechend arbeiten, umso besser. Ja.
Es ist ja gar nicht so unerheblich, gerade jetzt bei Varta. Wir wissen ja, dass die Akkus bei den AirPods von Varta kommen und bei den Mengen, die AirPods oder die Apple mit den die Apple absetzt im AirPods-Bereich, ist natürlich Varta auch weiterhin, denke ich, bemüht, die Akkus zu liefern. Ja. Und möchte auch weiterhin mitspielen.
Ja klar, vor allem, ich hatte das eigentlich später in meinen Shownotes drin, auch noch ein kleines Thema dazu, und zwar der Markt ist ja nach wie vor am Wachsen. Aber trotz wachsendem Markt geht anscheinend der Marktanteil bei Apple trotz steigender Verkaufszahlen zurück. Was ja auch wieder so ein kleines Paradoxum ist, aber klar, wenn der Markt wächst, du mittlerweile mehr Konkurrenz hast, ja, können deine Zahlen ja trotzdem nach oben gehen, aber der Gesamtmarkt wächst eben schneller als dein Geschäft, also geht dein Marktanteil ja auch entsprechend zurück. Auf jeden Fall da auch jetzt gerade die News gewesen, dass, wie gesagt, Apple da anscheinend Marktanteil verliert, was allerdings auch kein Wunder ist, wenn man sich mal die ganzen Klone auch anguckt, die gerade aus China kommen in den Billigbereich. Und teilweise, wie gesagt, sind es auch einfach Klone. Ja. Die sehen nicht nur so aus, ja, die sehen auch so aus. Muss man so zu sagen, also die kopieren nicht nur ein bisschen, sondern das ist wirklich 1:1. Und klar, wenn du dann so Dinge gerade im Heimatmarkt für ein paar Dollar kriegst. Ja.
Ja klar, aber man muss natürlich dazu sagen, dass die Technik und die Klangqualität und etc., alles was dazu gehört, natürlich nicht dem entspricht, was ein Original AirPod entspricht.
Das nicht, aber wie gesagt, es ist mittlerweile, das Angebot wächst. Das hat man ja auch gerade gesehen bei anderen, auch namhaften Herstellern, die auf diesen, wie heißt es, True Wireless Headset-Bereich da jetzt auch immer mehr einsteigen und es da einfach mehr Angebote gibt, die preislich teilweise auch wirklich günstiger sind, dass man da eventuell dann zu was anderem greift, wenn das Angebot entsprechend einfach da ist. Ja, klar. Auch wenn man gerade ein iPhone hat, ja, dann. Warum nicht, ja.
Ja, ich meine, wenn man in der Android-Welt unterwegs ist, dann hat man ja auch eine ganz andere, da hat man ja nicht dieses Convenience-Feature wie in der Apple-Welt. Das heißt, wenn man ein iPhone hat, ist es eigentlich viel interessanter, sich für ein AirPod zu interessieren oder für AirPods zu interessieren und die zu verwenden, als wenn man jetzt nicht in der Apple-Welt unterwegs ist. Also das, ja. Gut. Dann gibt es noch ein paar Neuigkeiten aus New York. Das New York Police Department, das hat eine Warnung rausgegeben für alle Kunden, die aus dem Apple Store rauskommen. Die sollten doch besonders auf ihre Taschen und auf ihre Einkäufe aufpassen, weil es in den letzten Wochen 15 Diebstähle gegeben hat, wo Kunden beobachtet worden sind, die aus dem Laden rauskommen, die einen Kauf getätigt haben, die dann kurz danach überfallen worden sind, wo das Produkt dann geklaut worden ist, auf gut Deutsch. Sie vermuten, dass das eine Diebesbande ist, die aus Beobachtern und aus Dieben besteht. Und das ist jetzt vermehrt aufgetreten und da sollte man ein bisschen aufpassen. Interessant. Man muss natürlich dazu sagen, die Geräte sind letztendlich auch, wenn sie jetzt noch nicht mit einer Apple ID verbunden worden sind, davon kann man ausgehen, wenn man das Gerät frisch gekauft hat, dass das noch nicht passiert ist. Aber sobald das Gerät aktiviert wird, ist das Ding ja bei Apple auf der schwarzen Liste mit der Seriennummer und das Ding ist dann auch letztendlich wertlos. Also verstehe nicht. Letztendlich bringt es nur was, wenn man die Ersatzteile verwendet oder wenn man die Dinger zerlegt, in meinen Augen. Was man da auch erbeutet, MacBook oder iPhone oder was weiß ich.
Ja, die Problematik, die du hast bei den Cloud-Geräten oder bei den Cloud-Geräten hast, ist, über die E-Mail kannst du die ja normalerweise tot machen.
Ja.
Und die E-Mail hast du ja beim Kauf.
Ja, eben. Und auch bei MacBooks zum Beispiel hast du die Seriennummer der Geräte. Ja. Und dann ist das, geht das bei Apple auf die schwarze Liste und dann ist das Ding im Endeffekt auch wertlos. Mhm. Also von daher denke ich mal, ist das nur für Ersatzteile interessant.
Gute Frage. Ja. Keine Ahnung, was sie machen.
Naja. Nur interessant, dass das jetzt im Moment so verstärkt auftritt. Ja gut, ich meine, New York ist im Moment sowieso ein bisschen im Ausnahmezustand. Von daher wundert es mich jetzt nicht, sagen wir es mal so. Gut, dann lass uns nochmal über den Microsoft Flugsimulator sprechen. Das ist ja ein Thema, was im Moment in aller Munde ist. Leider gibt es den ja nicht für den Mac. Aber es gibt jemanden, der die Hintergrundbilder nachgeflogen oder nachgestellt hat. Die macOS-Hintergrundbilder. Das sind ja alles Bilder, die auch so existieren oder Landschaften, die auch so existieren und die Aufnahmen wurden auch so gemacht letztendlich. Und da hat sich ein Blogger, nämlich der Matt, wie heißt der? Ich habe es mir extra aufgeschrieben, Matt Birchler, zur Aufgabe gemacht, die bekanntesten und größten und interessantesten Hintergrundbilder, Landschaftshintergrundbilder, die bei macOS mitkommen, also in den jeweiligen Versionen nachzustellen. Das ist ihnen auch mehr oder weniger ganz gut gelungen mit ein bisschen Nachbearbeitung etc. Und wir verlinken den Blogartikel und was man da rauslesen konnte ist, dass es gar nicht so schwer war, jetzt die Bilder unbedingt nachzustellen, sondern erstmal exakt die Punkte auch zu finden. Das war gar nicht so einfach und das war die größte Herausforderung. Und dann, wie gesagt, den Screenshot zu erstellen, das war dann, oder besser gesagt, das Bild so zu positionieren oder so zu arrangieren, dass es dem Hintergrundbild sehr nahe kommt, das war jetzt nicht so schwierig. Das Auffinden war viel schwieriger.
Also der ist im Flugsimulator an die Stelle geflogen.
Genau, wo dieses Bild gemacht worden ist.
Ja, schön, ja.
Gute Idee, nette Idee und ich muss zugeben, der Microsoft Flugsimulator ist auch ein Produkt im Moment, was mich zumindest zum Überlegen gebracht hat, wieder ein Gaming-PC aufzusetzen oder zusammenzubauen.
Das wird aber sehr schnell sehr teuer, weil wenn du fliegen willst, dann ja eigentlich auch mit dem richtigen Zubehör. Und da kannst du auch nochmal, je nachdem, ein bisschen was investieren.
Das ist korrekt, ja.
Du, gut, da gibt's. Mich würde der Sim, ich bin ja früher auch hier mit den alten Versionen ab und zu mal ein bisschen geflogen. Mich würde die aktuelle Version schon reizen, aber wie gesagt, wenn, dann hätte ich dann auch gerne entsprechend die Eingabegeräte und das, nee. Das, was mich dann reizen würde, das ist dann das, nur für ab und zu mal eine Runde zu fliegen, ist mir das zu viel Geld.
Ich habe letztens eine Doku gesehen, da hat sich ein Student ein Cockpit nachgebaut, mit Originalinstrumenten aus, aus dem jeweiligen Flugzeug. Und dann haben sie gesagt, ja, was hat denn der Spaß denn so gekostet? Mhm. Ja, 125.000 Euro. Mhm, okay. Und warum haben sie das gemacht? Ja, ich Pilotenausbildung konnte ich mir nicht leisten. Hätte er vielleicht die 125.000 Euro in seine Pilotenausbildung investiert?
Das hat er wahrscheinlich auch nicht alles auf einmal ausgegeben.
Ja, aber hätte er das angespart, hätte er sich vielleicht auch seine Pilotenausbildung finanzieren können. Man muss dazu sagen, Pilotenausbildung, man muss man ja in Vorschuss gehen sozusagen und die muss man ja erstmal selbst finanzieren und von daher ist das ein teures Unterfangen letztendlich. Ja.
Ja, das ist auch wieder so ein Ding, was mich ja immer mal wieder gereizt hätte, auch gerade weil mein Vater ja früher in der US Army Pilot war, halt nochmal so einen Helischein zu machen. Das Problem ist auch wieder jetzt in dem Alter jetzt nochmal sowas anzufangen mit dem vielen Geld, was die Ausbildung kostet. Okay, das wäre, jetzt bist du im Alter, ja, wo du vielleicht auch das Geld angespart hättest und könntest es machen. Nur wenn, dann hätte ich das ja gerne viel früher gemacht, wo ich das Geld noch nicht gehabt hatte. Ja, oder hatte, ja.
Vielleicht kannst du den abgelegten Pilotenschein von Herrn Lafer kaufen. Der hat auch einen Heli-Schein.
Ja, es gibt einige, wo man es auch nicht unbedingt jetzt so erwartet hätte, dass sie einen Pilotenschein haben und teilweise halt auch selbst wirklich schon von links nach rechts fliegen. Ja, es gibt ja
Smudo zum Beispiel von den Fantastischen Vier, der hat auch einen Pilotenschein und fliegt auch zu seinen Terminen meistens selbst, hat eine kleine Cessna oder also jedenfalls ein Flugzeug in der Größe und fliegt zu den Terminen auch meistens mit seinem eigenen Flugzeug an und fliegt halt auch selbst an. Ne? Ist praktisch. Ja. Oder Reinhard May fliegt auch oder ist geflogen, ich weiß nicht, ob er immer noch fliegt.
Ich wollte gerade sagen, fliegt er noch? Ja.
Roland Kaiser zum Beispiel, der fliegt auch selbst. Mhm. Fällt mir jetzt auch gerade ein. Mhm. Der fliegt immer noch übrigens.
Mhm. Wahrscheinlich besser, als er Auto fährt.
Ja, das weiß ich nicht. Warum? Gab es da so eine Story mit ihm als Autofahrer?
Nein. Okay. Ja. Nee, man sagt doch hier, gerade bei vielen Alten, die du wirklich hier so 80 und aufwärts noch Auto fahren siehst, sagt man doch immer so, die fahren besser Auto als laufen.
Ja, ja aber der ist noch ganz gut beisammen, der Herr Kaiser. Also so jetzt nicht für sein Alter.
Ja, dafür, dass er ja eigentlich vor Jahren sich mal aus dem Business eigentlich zurückziehen wollte, gesundheitsbedingt, ja.
Ja, er musste ja, weil er eine Lungentransplantation hinter sich hatte und konnte nicht mehr singen. Und die ist Gott sei Dank ja gut abgelaufen und seitdem ist er wieder auf der Bühne. Also er hat wieder ein Comeback gefeiert.
Ja. Geht einfach nicht ohne.
Ja, das ist so. Gut, dann lass uns noch mal ein bisschen weiter sprechen über Apple-Themen. Oder lass uns versuchen,
wieder in die Apple-Themen tiefer in die Schlagerwelt eintauchen.
Och, nee, muss jetzt nicht sein. Okay, nee. Lass uns nochmal in aktuelle Rumors eintauchen. Die Analysebude, jetzt hab's mir aufgeschrieben. Ich hab einen Zettel verlegt, das ist super. Es ist auch, wenn man älter wird, wo wir gerade beim Alter waren, da muss man sich alles aufschreiben. Ach, ja,
du bist doch noch jung.
Das sagst du so. Das kann man sagen, wenn man.
Auf jeden Fall älter als du.
Ja, gut, das kann sein. Aber ich werde dich auch nicht mehr einholen. Das ist halt
nein,
so.
Nein, wahrscheinlich nicht.
Das sollte auch schwer möglich sein, irgendwie, ne?
Aber man ist ja nur so alt, wie man sich fühlt.
Oder wie man sich anfühlt. Wie war das? Ach nee, das war.
Das okay. Auch, ja.
Jetzt habe ich hier so viel Zettel. Es ist doch der Wahnsinn. Jedenfalls
das
eine.
Das ist
eine
Wahnsinn.
Ja, jetzt sind wir wieder beim Thema Schlager.
Oh, das
Thema,
ist super. Vorsicht, ja.
Ja. Und der kennt da keine Verwandten, der Herr. Wer ist er denn? Petri. Die Firma TrendForce. Jetzt habe ich endlich den Zettel gefunden, man merkt es. Die hat nochmal die Gerüchte und die ganzen Vermutungen, die auch der Kuh und die ganzen anderen Kollegen angestellt haben, bestärkt. TrendForce ist so eine Analysebude, dass wir in dem kommenden iPhone 12, kein Zubehör sehen werden. Das heißt, Netzteil und EarPods werden dort nicht Inhalt der Packung sein. Das waren jetzt Gerüchte, die in den letzten Wochen schon rumgingen, wurden immer wieder dementiert von den einzelnen Leakern und einer Analytikern. Aber TrendForce hat das jetzt mal bekräftigt, das wird so sein. Ja, Gott. Dann soll so sein, können wir nicht ändern. Apple hat ja im Moment auch in Anführungsstrichen so ein bisschen Probleme, die Kosten für das 5G-Modul aufzufangen, und das wird wohl auch ein Instrument sein.
Probleme, die Kosten aufzufangen bei dem Gerätepreis. Ja, dann verdienst du eben anstatt $800 an ein Gerät nur noch 795, ja.
Naja, Apple hat natürlich auch einen gewissen Anspruch, ihre Marge nicht runterzufahren. Ja, genau, und sie möchten natürlich auch ihre Marge weiterhin so hochhalten, wie sie in der Vergangenheit war. Sie möchten da ja nicht keine Zugeständnisse machen. Verstehen, und dann versuchen sie, dann versuchen sie beim Zubehör.
So ein Cent-Artikel wie die AirPods,
Ja, es ist ja auch das Netzteil.
Ja, nee, aber ich meine gerade im Netzteil, mein Gott, wie gesagt, da haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen, Netzteil finde ich jetzt nicht so problematisch, weil du kannst, oder entweder viele haben eh schon zig Netzteile über ihre iPhones und iPads, die sie gehabt haben, zu Hause liegen, eventuell auch Netzteile mit USB-Anschluss von anderen Herstellern, ja, oder zu anderen Geräten, die du benutzen kannst, ja, mit deinem USB-Kabel, oder aber zur Not könntest du an deinem Rechner auch noch aufladen, ja, wenn gar nichts anderes ginge, ja, weil ich denke mal, ein Kabel ist dabei, ja, ein USB-Kabel, und ob du das dann ins Netzteil steckst, was mitgeliefert wird, oder in irgendeine andere USB-Dose, ist auch wurscht, ja, von daher, okay, es könnte natürlich auch sein, dass gar kein Kabel mitkommt. Könnte natürlich auch sein, dass es
komplett. Ja, also Kabel sind sich mittlerweile alle einig, Kabel soll wirklich mitkommen, und ich glaube, wenn sie das jetzt noch weglassen würden.
Ja, wie gesagt, das wäre dann schon ein bisschen ein anderes Ding nochmal. Aber wenn ein Kabel dabei ist, mein Gott, so eine USB-Dose findest du überall. Ja, dann hast du vielleicht nicht die, oder ein bisschen weniger Watt, ja, dann brauchst du ein bisschen länger zum Laden. Egal, ja, notfalls, wie gesagt, am Rechner, das ist noch zu verkraften. Bei den EarPods finde ich das schon. Wie gesagt, gerade weil es eigentlich so ein Cent-Artikel ist, finde ich das schon ziemlich grenzwertig.
Ja, klar. Den
weglassen. Weil du willst auf jeden Fall welche haben. Entweder musst du es dann für teuer Geld im Apple Store mitnehmen, ja, die EarPods, oder greifst dann vielleicht doch zu den AirPods. Was natürlich ein geiler Stunt wäre. Wie gesagt, du haust jetzt die Gerüchte raus, das wird nicht, oder du liegst das auch so ein bisschen an die Presse, ja, es kommen keine AirPods mehr mit, ja, Netzteil fehlt, und er macht die Packung auf und es wären AirPods mit drin.
Ja, das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht, aber was wäre das denn bitte für eine Presse, ja?
Ich meine, die Gerüchte gab es ja auch mit AirPods Lite und was nicht alles. Ja, die
gab es ja beim letzten Zehner, also beim ersten Zehner schon, ja.
Und dass das kommen wird, aber da wird sich ja Apple den kompletten, den eigenen Markt mit abschneiden. Also nein, das glaube ich nicht.
Ja klar, du hast ja das Cross- oder das Upselling halt nicht mehr, außer du würdest dann sagen zu den Pros, ja, aber was für einen Grund hättest du, wenn du es schon mitten in der Packung hast?
Selbst wenn es die
billigen Anführungszeichen
wären. Die Gefahr ist auch zu groß, nehmen wir mal an, es sind ganz rudimentäre AirPods dabei, also AirPods Light, die wirklich nichts weiter können, als die Musik wiederzugeben, was sie vorher mit dem Kabel gemacht haben, einfach nur über eine Bluetooth-Verbindung, extrem rudimentär, extrem simpel. Ja. Und die Gefahr ist halt einfach zu groß, dass die Kunden einfach sagen, okay, das reicht mir. Ich kaufe mir keine Pro-Modelle, ich bin einfach zufrieden damit. Ja. Und die Gefahr geht Apple nicht ein, das glaube ich nicht.
Ja, sie würden halt auf den Markt verzichten.
Ja, und die Gefahr ist halt, wie gesagt, dass die Leute sagen, okay, ich brauche unbedingt die Pro-Modelle, die ist einfach zu groß, zu gering. Also, dass die einfach zufrieden sind mit den Lights und gar nicht liebäugeln mit den Spitzenmodellen.
Ja.
Naja. Gut, aber sind wir schon wieder viel zu lange auf dem Thema rumgeritten mit den Zubehörteilen.
Wir können da auch gerne noch eine Stunde.
Bringt ja nichts. Wir werden es dann sehen, wenn wir die Packung aufmachen. Ja.
Aber wie geil wäre das dann? Du machst die Packung auf und dann würden AirPods mit drin liegen.
Ja.
Aber nee.
Wird nicht passieren. Nicht.
Nein.
Nein.
Nein. Nein, nein.
Gut. Dann,
Ja, AirPods hatte ich schon.
Ah, die Marktanteile, das hat es ja schon eingebaut. Genau. Stimmt, ich erwarte jetzt nämlich auf deinen Übergang. Und heute sind wir ein bisschen fahrig.
Ich hatte ja gesagt, das hatte ich eigentlich erst später rein, aber wie wir dann schon drüber gesprochen hatten, habe ich es
halt
da gleich mit erwähnt. Ja.
Dann lass uns über Mr. Mark Gurman sprechen. Der meldet sich ja eigentlich immer nur dann zu Wort, wenn es auch was zu erzählen gibt und wenn er sich sicher ist mit dem, was er da raushaut.
Apropos und sicher mit dem, was er raushaut. Ich hatte einen kleinen Artikel zu alle über ihn gelesen.
Ja.
Und da hatten sie erwähnt, dass er eine Trefferquote hat von 80%.
Ja, also Holla von daher macht es auch immer Sinn, solche Artikel oder solche Statements nochmal wiederzugeben, weil das eigentlich sehr seriös ist, was er erzählt und wenn er sich zu Wort meldet, dann hat das auch Hand und Fuß. Und jetzt hat er ein Statement dazu abgegeben, wie das iPhone-Event aussehen soll oder was wir dort sehen werden. Es hat sich im Moment in den letzten Stunden auch noch so ein bisschen verschoben, da wurde noch so ein bisschen was korrigiert. Aber jedenfalls hat er das jetzt im Groben gesagt, dass wir iPhone sehen werden, dass wir vier Modelle sehen werden, 5,4, 6,1 und 6,7 Zoll. Dass, wie gesagt, das Ganze in Wellen kommt. Erstmal die kleineren Modelle, dann die größeren Modelle, dass sich das ein bisschen entzerren wird und ein bisschen verschieben wird. Oder nicht entzerren, sondern verzerren wird letztendlich. Das, was mich ein bisschen gewundert hat, da gab es ein Statement, dass er gesagt hat, nur die Pro-Modelle sollen 5G haben und wir sind in der letzten Zeit immer davon ausgegangen, dass auch die normalen Modelle 5G bekommen, dass sich das halt durch die komplette aktuelle Produktpalette ziehen wird. Da bin ich gespannt, ob das wirklich der Fall sein wird. Dann hat er gesagt, dass wir Apple Watch sehen werden. Okay, das ist obligatorisch, das sollte nicht das Problem sein. iPad Air der vierten Generation, das hat er auch vorausgesagt. Und da gab es ja in der letzten Zeit auch ein paar Gerüchte, was ich, wie das iPad Air aussehen soll. Angeblich soll es USB-C haben, was ich noch nicht so ganz glaube. Ein Edge-to-Edge-Design, also fast randlos. Und Touch-ID im Power-Button, weil da sind angeblich auch Beipackzettel aufgetaucht. Ob die echt sind oder nicht, das ist fraglich. Wo man aber genau sieht, dass dieser Touch-ID-Button im Home-Button, nicht im Home-Button sitzt, sondern im Power-Button an der Seite von dem Gerät. Und diese Gerüchte sind so ein bisschen recycelt, weil dieses Gerücht hatten wir auch schon mal beim iPhone SE, ja. Dass es da reinkommen sollte. Und ich kann nicht ganz glauben, dass das passieren wird. Jedenfalls, warum sollte es jetzt im iPad passieren? Warum haben sie es nicht im iPhone SE gemacht? Warum haben sie es nicht schon früher gemacht, wenn die Möglichkeit besteht, das SE unterzubringen?
Du hast ja im SE noch den Home-Button.
Ja, also aber da
hast du da ja den Platz auch, um den Touch-ID unterzubringen. Du musst da ja nicht in den Power-Button machen. Ne?
Das ist richtig. Dann
die Frage wäre halt, wo, wenn du es nicht unter das Display kriegst, wo willst du es machen? Und es gibt ja andere Hersteller, gerade auch im Android-Bereich, die das auch haben oder das so gelöst haben. Warum sollte man die Technik dann nicht auch entsprechend da mit einbauen? Die Frage ist halt nur, wir hatten ja auch schon die Gerüchte über Touch-ID unter dem Bildschirm. Von daher, was bedeutet das dann dafür? Ist das dann gestorben? Ist die Technik noch nicht so weit? Ja, das ist halt dann die Frage.
Ja. Also wie gesagt, das sind die momentanen Gerüchte zum iPad Air der vierten Generation und die Sache ist halt die, Apple muss halt auch aufpassen, dass sie immer noch ein Differenzierungsmerkmal zum Pro-Modell haben. Und wenn sie das jetzt zu stark annähern, was das Feature-Set angeht, wird's gefährlich. Also sie müssen da schon noch ein bisschen einen Unterschied haben. Und wenn man jetzt diese ganzen Gerüchte wirklich so sehen wird, wo wir die letzten Tage überlesen konnten, dann sind wir schon sehr nah an einem Pro-Modell. Ja, da bin ich ein bisschen skeptisch, dass das alles jetzt auch so umgesetzt wird in einem iPad Air der vierten Generation.
Die Frage ist ja auch, was hat das nächste Pro eventuell an Features mehr, anders, besser?
Das ist die Frage, ja. Und wie gesagt, da gab es dann nochmal diese Aufsplittung. Also ich bin jetzt noch bei diesem Mark Gurman-Artikel und da gab es jetzt nochmal so eine Aktualisierung und nochmal so ein Zutragen zu diesem Artikel. dass es im September, dass es iPhone-Event geben soll. Viele haben gesagt, das soll im Oktober passieren. Da sind sie jetzt ein bisschen zurückgerudert. Es wird wohl noch im September stattfinden. Da müsste jetzt aber klein mal die Einladung kommen. Das soll nach wie vor wieder ein Online-Event werden. Das ist logisch, Corona-bedingt, ganz klar. Und dann soll es im Oktober ein Press-Release-Event geben, in Anführungsstrichen. Also das einfach nur Pressemitteilungen rausgehauen werden und die Produkte dann auf der Homepage erscheinen. Und da soll dann da sollen dann die AirPods Studio kommen und die ganzen anderen Kleinteile in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel AirPower und die AirTags. Obwohl die AirTags, da schieben sie es immer hin und her, entweder passend zum September-Event oder als Press-Release. Und AirPower halte ich auch nicht für ganz valide, ehrlich gesagt.
AirPower und AirTags sind zwei Produkte, wo ich nach wie vor ein riesen Fragezeichen habe, dass wir da dieses Jahr was hören. Ja.
Also AirTags halte ich für wahrscheinlicher, weil da haben wir auch schon Code gesehen in iOS, in den iOS-Betas. AirTags.
Nee, ich meine ja jetzt wie hieß das Ladepad nochmal?
AirPower. Da haben wir nichts gesehen, da haben wir nur Verpackungshinweise gesehen.
Genau.
Und Verpackungen, die auch schon mal ausgeliefert worden sind, aber das war ja, ich rede jetzt von den AirTags. Also die AirTags halte ich für einen wahrscheinlicheren.
Ich meinte nur, beim AirPower hat man ja auch schon was gesehen und da hat man auch schon Bilder gesehen, da war in Beipackzetteln ja auch schon was.
Ja, meine ich.
Also, wie gesagt, da hat man ja auch schon was gesehen. Also nicht nur jetzt wie hier im Code was, sondern da hat man ja quasi schwarz auf weiß was. Das wird ja dann doch nichts.
Ja gut, aber da gab es ja diese Hitzeprobleme, wie man letztendlich erfahren hat. Und diese AirPower-Geschichte soll ja wohl auch stark reduziert sein vom Feature-Set. Also das soll auch nur so eine halbherzige Version werden. Bin ich gespannt, wie das dann letztendlich umgesetzt wird, wenn es überhaupt kommt.
Genau.
Aber der Knackpunkt ist, er hat dann noch gesagt, dass man ein 12-Zoll MacBook im Oktober sehen wird auf einem Press-Release, also als Pressemitteilung mit A14-Prozessor, 12 Zoll. Und das passt auch wieder ganz gut zu einem aktuellen Artikel aus der China Times. Da wurde nämlich auch nochmal lang und breit über das erste Silicon-Gerät gesprochen. Und das soll dann ein 12-Zoll MacBook sein. Es soll der Starter sein quasi. Also quasi der Neuaufguss von dem Produkt, was auf Intel-Basis aus dem Sortiment genommen worden ist. Das soll jetzt wieder neu aufgegossen werden in Form eines 12-Zoll, in Form mit einem A14-Prozessor, A14X, soll dann quasi wieder neu aufgegossen werden. Und die Form, die Bauform soll identisch sein, in Anführungsstrichen. Man redet von 920 Gramm Gewicht, weit unter der Gewichtsklasse eines MacBook Airs. Und man redet von einer Akkulaufzeit von 15 bis 20 Stunden. Ja, bin ich gespannt. Das sind so die Prognosen. Und das hat auch Gurman nochmal bestätigt. Nicht bestätigt, sondern dem hat er nochmal, ist er nochmal beigesprungen sozusagen oder beigepflichtet oder wie man es auch ausdrücken mag. Tja. Und dann AirPods Studio, also die Over-Ear-Kopfhörer und HomePod 2 respektive HomePod Mini. Ja, bin ich gespannt.
Ja, Mini oder dass beim HomePod irgendwas groß passiert, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Naja, der HomePod ist jetzt auch in die Jahre gekommen. Ne?
Ja, aber gerade deswegen. Ja, da ist jetzt die ganze Zeit nichts passiert groß.
Und wir haben ja auch gesehen, dass es für den HomePod extreme Mitarbeiterrabatte gegeben hat. Da gab es ja eine Zeit lang bis zu 50% Rabatt für die Apple-Mitarbeiter für das Produkt. Könnte ja auch ein Indiz dafür sein, dass das Ding erneuert wird. Also wenn Sie noch ernsthaft im Smart-Speaker-Bereich mitspielen wollen, dann müssen Sie was tun. Dann ist jetzt allerhöchste Eisenbahn.
Wollen Sie das?
Ja, wenn man sich den HomePod im Moment anschaut, macht es keinen großen, könnte man nicht denken, dass sie das wollen.
Ja, genau.
Aber wenn sie jetzt natürlich jetzt ein neues Produkt rausbringen und ein Mini rausbringen, und das alte erneuern. Also das könnte man, ne, muss man sehen, was der kann. Was
tun, gerade beim Mini könnte das eventuell noch mal was werden. Ne?
Und da, die Frage ist, was kostet denn der Mini?
Ja, sag ja, beim Preis dann. Ja.
Beim Preis. Mhm. Ich glaube nicht, dass der günstig sein wird. Also nicht so günstig wie die Marktbegleiter.
Ja, der muss auch nicht so günstig werden wie jetzt ein Amazon-Gerät. Aber günstiger wäre auf jeden Fall nicht verkehrt.
Ja. Ja, interessant wäre die Geschichte, wenn er, sagen wir mal, in diese Sonos One-Kategorie einsteigen würde. Ich glaube, die werden so gehandelt im Moment 199, 229, so liegen die Sonos One-Dinger. Und wenn man jetzt sagen würde, in dieser Kategorie steigt der HomePod Mini ein, das wäre interessant.
Zum Beispiel, ja.
Ja, das sind so die Sachen, die Herr Görman von sich gegeben hat. Und da bin ich gespannt, ob wir wirklich auch diese beiden gesplitteten Events in Anführungsstrichen sehen werden und ob wir das auch alles so präsentiert bekommen. Wäre natürlich nicht schlecht. Für ein neues iPad bin ich im Prinzip auch zu haben. Ist die Frage, was kann das Ding?
Ja. Das sind gute Fragen.
Ja. Dann werden wir sehen. 80% Trefferquote. Dann können wir ja hoffen, dass das alles so eintrifft. Und dass in den 80% auch genau das drin ist, was mich interessiert.
Also mich interessiert kein MacBook. Ja. Wenn, dann schon eher ein MacBook Pro 13 Zoll. Wir hatten ja über das Apple Silicon schon gesprochen. Aber wie gesagt, MacBook, das ist die Frage, ob sich noch irgendwas ändert dann im Vergleich zum alten MacBook. Also das wäre für mich auf jeden Fall jetzt nicht ein interessantes Gerät. Sollte das 13er als Apple Silicon kommen und vernünftig sein und preislich gut liegen, okay, ja, ich bin ja eh im Markt für ein neues Gerät. Das wäre dann vielleicht was, aber MacBook? Nö.
Ja, also wenn auch wirklich diese Gerüchte stimmen, dass der Startpreis bei 799 US-Dollar sein soll, dann wäre das so ein Gerät, wo man sagen könnte, man kauft es so als Testballon und guckt sich an, wie Silicon sich macht und tut.
Also wäre für mich zu viel Geld auf jeden Fall für einen Testballon, was es mir dann an Funktionen bietet. Ich brauche mehr Anschlüsse, ja, ich brauche auch, wie gesagt, nicht nur mehr Anschlüsse, sondern auch mehr Funktionalität, was den Anschluss betrifft, weil das war ja im MacBook nur ein USB-C-Anschluss. Von daher, das ist die Frage, ja, wenn es, wie gesagt, wirklich nur dann quasi ein MacBook wäre mit Apple Silicon.
Ja, das ist die Frage, ob es wirklich halt auch
attraktiv, aber wäre jetzt kein Gerät für mich.
Nein, das ist auch ein Gerät, denke ich, was eine sehr kleine, in Anführungsstrichen, Fanbase hat. Das sind die Leute, die wirklich ein ultraportables Gerät haben wollen, die wirklich sehr viel unterwegs arbeiten und jetzt nicht unbedingt damit einen Videoschnitt machen wollen. Das war jedenfalls die alte Zielgruppe. Das war so ein klassisches Unterwegs-Arbeitstier, Office, E-Mail, Surfen, etc. Für Leute, die wirklich auch nicht viel mit sich umher schleppen wollen. Und ich kenne viele, für die es quasi auch das Zweit-MacBook war, die sie das noch parallel zum MacBook Pro hatten und das quasi so das ganz kleine Besteck war. Also da kenne ich viele Leute, die das damals noch als Zweitgerät gekauft haben. Also damals, wo es das halt noch mit dem Intel-Prozessor gab, weil es auch sehr schwachbrüstig war von der Leistung. Muss man auch dazu sagen, das war jetzt kein Performance-Gerät. Ja, jetzt
ist immer die Frage im Vergleich zu was?
Naja, zum MacBook Pro 13 Zoll zum Beispiel, etc. Ja, klar. Ja. Das war auch bauartbedingt, war halt alles sehr, sehr, sehr leicht, sehr klein und das Ding hat ja auch keinen Lüfter gehabt und da konnte man ja auch nun nicht die High-End-Prozessoren reinbauen. Das waren ja ganz, ganz, ganz simple Intel-Prozessoren, sagen wir es mal so.
Das waren auf jeden Fall Mobile-Prozessoren.
Ja, Ultra-Low-Voltage-Geschichten, die da drin hingen, ja, klar. Naja, gut. Anyway, wir werden sehen. September ist ja jetzt auch nicht mehr so lange, bis er rum ist. Nein. Wir haben ja heute schon den dritten.
Ja, das geht sehr schnell.
Das geht jetzt sehr schnell und ratzfatz ist Weihnachten und bald haben wir zwei.
War heute nicht oder ist heute nicht, ja genau, muss ich gleich nochmal nachgucken. Heute ist, glaube ich, von Destiny 2 Beyond Light, wurde da nicht der neue Titan bzw. der Stasis für den Titan vorgestellt. Muss ich jetzt mal nach der Aufnahme mal reingucken, müsste was da sein.
Ich habe heute nur den neuesten Trailer von James Bond gesehen.
Oh, der ist geil.
Der war auch sehr gut, ja.
Also der Trailer macht wieder richtig Bock auf Bond, ja. Und wenn man mal guckt, dass Daniel Craig vor 14 Jahren das erste Mal als Bond zu sehen war, ey, wie die Zeit vergeht.
Vor allem, der
wird ja auch nicht jünger. Du musst auch mal gucken, der ist jetzt 14 Jahre älter und muss trotzdem noch hier sich aufpumpen, in Anführungszeichen, jedes Mal für den Bond, dass der da das letzte Mal irgendwie gesprochen hat von Pulsadern aufschneiden und das war's für ihn, kann man da schon bestehen, denke ich. Man wird ja auch nicht jünger. Und der hat eigentlich auch in dem Trailer wieder eine gute Figur gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Also 14 Jahre, das ist Wahnsinn.
Wenn man dran denkt, was damals hier für Aktionen waren, Not My Bond and Craig is Not Bond und so ein Kram, ja. Und wie dann Royal rauskam und das war eigentlich seit langem der beste Bond-Film?
Ja, gut, er hat natürlich extrem polarisiert in seiner Rolle und auch wie er den Bond dargestellt hat, finde ich.
Boah, okay, es muss auch natürlich jeder Darsteller Bond zu seinem Bond machen. Guck dir mal den Bond von Roger Moore an im Vergleich zu einem Sean Connery. Oder auch dann gerade, okay, lass mal Lazenby raus, aber auch gerade Timothy Dalton als Bond.
Das war eigentlich für mich persönlich der schlechteste Bond. Also nach meinem Gusto, nach meinem Geschmack.
Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben wollen, weil jeder Bond oder jeder Darsteller, wie gesagt, hat seinen Bond oder hat Bond zu seinem Bond gemacht, was man auch wirklich sehr gut sehen konnte, gerade mit Roger Moore im Vergleich zu Sean Connery. Lazenby hat meiner Meinung nach einen wirklich sehr guten Bond gemacht. Ja, es ging leider in die Brüche, ja, damals. Deswegen auch nur einer mit Lazenby. War meiner Meinung nach trotzdem auch ein guter Bond. Pierce Brosnan, auch gerade Timothy Dalton. Die waren so unterschiedlich, die einzelnen Bonds. Wobei ich Pierce Brosnan als Bond auch sehr gut mir gefallen hat.
Mir auch, ja.
Aber nach wie vor, gerade was jetzt die Bond-Filme betrifft, hat Craig einen wirklich Top-Job gemacht. Ja. Klar kann man über die Qualität der einzelnen Bonds dann auch wieder meckern, gerade was halt nach Casino Royale da noch kam. Da gab es ja die unterschiedlichen Faktoren, warum dann, wie hieß der nach Royale nochmal? Ein Quantum-Trost.
Quantum Trost, ja.
Das, warum der so war, wie er war, da gab es ja die unterschiedlichsten Gründe, dann kam Skyfall und wie gesagt, jetzt bin ich mal gespannt auf, wie heißt der? No Time to Die?
Nee, No Time to Wait, glaube ich.
Nee.
Doch.
Nein, nichts mit Wait. Vor allem bin ich mal auf den Malik als Bösewicht gespannt. Da bin ich echt mal gespannt. Wie heißt der? Keine Zeit zu sterben, No Time to Die. Genau.
Ah, dann war das das ironisch gemeinte Teil. Wir können nicht länger darauf warten, No Time to Wait.
Das kann sein.
Ja, jetzt habe ich sein. Jetzt, mein Gott. Ja. Jetzt stehe ich aber auf der Leitung.
wie gesagt, ich bin da echt drauf gespannt. Ich hoffe, dass man da auch wieder ins Kino gehen kann.
Mhm. Weil das wäre. Soll ja im November kommen und ich glaube, November könnte, wenn alles schief geht, was wir jetzt nicht hoffen, könnte November also so der.
November könnte schwierig werden, weil es ist nicht mehr so lange hin. Ja, September, ja. Oktober, November, je nachdem, wann Start im November.
Zweite Welle.
Mhm. Nicht zweite Welle unbedingt, aber es könnte definitiv schwierig werden, was halt jetzt Kino eventuell noch betrifft. Vor allem, will man dann überhaupt ins Kino gehen? Ja, das ist die andere Frage. Ja, ich stehe dem Thema gerade geschlossene Räume und auf so engem Raum, in Anführungszeichen, mit so vielen Leuten oder mit so vielen Fremden zusammen zu sein, nach wie vor noch skeptisch gegenüber und weiß nicht, ob sich das bis November gelegt hat.
Ja, so ist es.
Gerade wenn man auch wieder immer wieder hört von den neuen Spitzen oder so, die es gibt, ja, und wo man teilweise oder wo sich Leute teilweise halt dann infiziert haben. Für mich ein bisschen schwierig, ja.
Nicht, dass ich meine, heute
Tag mich hier im Haus einsperre. Ganz im Gegenteil, ja. Aber man muss natürlich auch dann halt nichts provozieren, ja.
Ich meine, heute wurde jetzt eine komplette Reisewarnung für Spanien ausgegeben, wurde jetzt erweitert.
Ja, Teile Kroatien, glaube ich, wurden jetzt wieder Reisewarnungen ausgesprochen. Oder für weitere Teile in Kroatien wurden Warnungen ausgesprochen. Ja.
Ja.
Die eine oder andere Fluggesellschaft hat ja auch hier ihren Flugbetrieb teilweise wieder eingeschränkt.
Ja. Ja. Corona ist noch lange, lange, lange nicht vorbei.
Leider, leider, leider.
Ja, leider.
Und teilweise auch, weil manche Leute dann einfach wieder zu sorglos mit dem ganzen Thema umgehen. Ja.
Ich glaube, das könnte auch eines der größten Probleme sein, dass die Leute einfach zu lässig damit umgehen. Ja. Ja, naja, gut.
Jetzt haben wir doch nochmal über Corona gesprochen.
Ja, das böse C. Mhm.
Ja, ich hatte schon lange keinen Corona mehr in der Flasche.
Ich glaube, die haben auch Probleme. Ne? Haben die jetzt nicht aufgegeben? Ich weiß es nicht.
Meinst du? Keine Ahnung. Ich habe schon lange kein Importbier mehr getrunken.
Keine Ahnung. Aber lass uns noch mal wieder einen Podcast empfehlen. Oder eine Podcast-Episode. Ich konnte mir das ganze Werk noch nicht...
Wie kommst du jetzt da drauf?
Weiß ich nicht. Ich wollte jetzt vom Thema okay. Bier ablenken.
Bin mal gespannt auf was.
Bier ist böse.
Bier ist böse?
Ja.
Zu viel Bier vielleicht.
Ja. Zu viel Bier ist böse, ja. Eine Episode möchte ich jetzt empfehlen. Ich konnte in das Gesamtwerk des Podcasts mich noch nicht reinhören. Mhm. Der Podcast war mir vorher auch kein Begriff. Ist ein US-amerikanischer Podcast. Nennt sich Armchair Expert. Und das ist quasi der Titel des Podcasts. Und es gibt eine Interview-Episode, eine Interviewfolge mit Bill Gates.
Oh, okay.
Ja, sehr hörenswert. Es geht in dem Podcast um vieles. Ich möchte jetzt nicht alles spoilern, aber ich möchte so eine Passage spoilern, die ich ganz bemerkenswert fand, wo auch sehr, sehr, also man hat jeweils den Eindruck, dass er da extrem offen und extrem ehrlich drüber spricht. Ich gehe auch davon aus, dass es trotzdem noch alles sehr, sehr kontrolliert war. Bill Gates ist ja, was den Umgang mit Medien angeht, mittlerweile auch ein Profi geworden. Im Gegensatz zur Vergangenheit, da war das manchmal ein bisschen ungeschickt und nicht so gut, aber mittlerweile hat er den Umgang auch in Jahrzehnten mit Medienpräsenz auch gelernt, sagen wir es mal so. Jedenfalls geht es darum, dass er auch über die Begegnung mit Steve Jobs spricht. Und er hat auch offen zugegeben, dass er verdammt neidisch auf Steve Jobs war. Gar nicht, was den beruflichen und den finanziellen Erfolg angeht, sondern eher was das Charisma angeht. Dass Steve Jobs viel charismatischer war als er, sich viel besser verkaufen konnte, viel besser Leute motivieren konnte, viel besser Leute von seinen Visionen und von seinen Produkten überzeugen konnte. Und darauf war er sehr neidisch. Das war also das, was Steve Jobs oder einer der Stärken, die Steve Jobs ausgezeichnet hat. Und darauf war er extrem neidisch. Und das hat er auch selbst noch im Podcast zugegeben, das war Bill Gates nie, oder das war er selbst nie. Wie gesagt, Steve Jobs war wahnsinnig charismatisch. Und gut, wissen wir ja alle, wie gut er präsentieren konnte, wie gut er motivieren konnte und Leute in den Bann ziehen konnte. Und das ist eine Eigenschaft, worauf Bill Gates sehr neidisch war oder vielleicht sogar noch ist, wie auch immer. War ganz interessant, dass er das so offen zugegeben hat.
Und wie heißt der Podcast?
Armchair Expert.
Okay.
Ja, ja.
Also, ich mal reinhören. Ne?
Müsste ein größerer Podcast sein, denke ich mal, in den Staaten, weil Bill Gates Interview bekommt jetzt nicht jeder kleine Podcast von nebenan.
Nicht unbedingt, ja.
Ich habe jetzt nicht genau recherchiert, was hinter dem Podcast-Projekt steht oder ob da jetzt ein Netzwerk steht, ein Podcast-Netzwerk oder ob das jetzt irgendwo noch zu einer größeren Medienanstalt gehört. Das habe ich jetzt auf die Kürze der Zeit nicht recherchieren können, weil ich eigentlich die Folge durchhören wollte. weil die mir heute auch empfohlen worden ist, mehr oder weniger. Ja. Ja. Podcast-Tipp haben wir auch schon durch. Das im Endeffekt auch. Ja, ich würde sagen, so die Hauptthemen haben wir doch heute ganz gut abgedeckt.
Ja, also zumindest mal ich, ja, genau.
Auch wenn wir ein bisschen durcheinander gekommen sind und ein paar...
Ja, mein Gott. Das kennt man ja.
Das kennt man von uns, meinst du, ne? Ja, ja. Das können ist, wir ganz gut, ne?
Das also. Ist nicht so neu, ja.
Gut, dann lass uns doch zum Gadget kommen.
Jawohl.
Und das sind eigentlich da? Ganz viele Gadgets. Mhm. Und ganz viele Steine und so. Die Firma Lego hat mir vor ein paar Wochen ein riesengroßes Rezensionspaket zukommen lassen. Ich war etwas erstaunt, weil das Paket war riesig, aber so leicht. Dachte ich auch, was könnte da drin sein? Aufgemacht und dann war ein Karton im Karton. Und dann war ein großer, weißer, sehr schön gestalteter Piano White Kartonage. Und darauf war dann auf der einen Seite ganz groß das Lego-Logo gedruckt und auf der anderen Seite ganz groß das Nintendo-Logo. Dann konnte man aufklappen, da war mit Magnete verschlossen, also sehr hochwertiges Packaging, also das war wirklich schick gemacht. Man muss dazu sagen, die Dinger gehen, diese Kartons gehen nur an Presse raus, die gehen jetzt nicht an irgendwie an normale, Anführungsstrichen, Endkunde oder so, das ist jetzt keine Kartonage, die man so jetzt kaufen kann im Laden. Also deswegen ist es eine begrenzte, aufwendig gestaltete Verpackung. Naja, und innen drinne waren halt die Nintendo-Sets, die Lego-Nintendo-Sets, das heißt einmal das Grundset, was wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Das 71, jetzt muss ich aus dem Kopf machen, ich glaube 71-360, genau, das 71-360 Super Mario Abenteuer Starter Set. Und das ist auch das Kernset, wo ich heute auch nicht drüber sprechen möchte, weil die Erweiterungssets sind eigentlich ganz nice und ganz lustig, aber sie erweitern letztendlich nur das Grundset mit Features, mit Funktionen oder mit dem Nachbau von analogen Levels, sage ich jetzt mal. Und ich möchte jetzt auch gar nicht so extrem tief auf die ganzen Bausteine eingehen, weil das würde auch den zeitlichen Rahmen sprengen, sondern ich möchte eigentlich darauf eingehen, was das Set so ausmacht oder wo ich denke, wer für dieses Set ganz gut aufgestellt ist oder wer dieses Set ganz gut finden könnte, weil da gibt es auch sehr viele Diskussionen. Es gibt da so einen bekannten YouTuber, der hat das Ding in der Luft zerrissen. Bei dem habe ich das Gefühl, der zerreißt eigentlich in den letzten Jahren alles, was mit Lego zu tun hat. Das mag auch, denke ich, damit zusammenhängen, dass er ein bisschen Stress mit Lego hatte. Könnte man denken. Deswegen ist er vielen Lego-Sets sehr skeptisch gegenübergestellt. Ich kann dem, was dort von sich gegeben worden ist, jetzt nicht beipflichten. Ich würde dem Kollegen sogar unterstellen, er hat das Ganze nicht so ganz verstanden, meine Meinung. Ich bin ja auch sehr kritisch, was teilweise das Lego-Sets angeht und diese Kritik kann ich jetzt hier nicht unterstreichen. Das jetzt nur mal so am Rande. Hier muss man ganz eindeutig sagen, modern trifft Retro oder Retro trifft modern, kann man halten wie ein Dachdecker, diese Redewendung. Und die wird ja ganz groß geschrieben. Man bekommt hier einfach ein Lego-Set, was Mario in die analoge Welt holt, mit den Bausteinen, die man dort hat, wo man Set-Level nachspielen kann. Und der wichtigste Baustein ist Super Mario an sich, weil Super Mario hat eingebaute elektronische Features, wie zum Beispiel zwei LC-Displays, die Augen und in der Mitte vom Set ist nochmal im Bauchbereich so ein Interaktionsmonitor, wo man 100 verschiedene spontane Interaktionen angezeigt bekommt von Mario in Form auf diesem kleinen LC-Display. Dann hat er einen eingebauten Lautsprecher, wo er die bekannten Nintendo-Sounds abspielt, die man auch im Spiel hört, jetzt Mario und so weiter, also diese üblichen Mario-Sprüche. Dann gibt es einen optischen Sensor, der sich im Fuß befindet oder der sich im Unterbau befindet. Und der Sensor spielt eine ganz wichtige Rolle, weil in diesem Set sind verschiedene Barcodes verbaut, verschiedene Farben verbaut. Und dieser optische Sensor kann auch verschiedene Farben erkennen. Und wenn man diesen Mario über den selbstgebauten Parcours bewegt mit dem Sensor und über die verschiedenen Aktionsfelder geht, werden Münzen gesammelt, werden halt verschiedene Aktionen ausgelöst, die über diesen Sensor erfasst werden. Also erstmal zur groben Erklärung, dass quasi diese Mario-Figur der Dreh- und Angelpunkt von dieser Set-Geschichte ist. Das andere sind halt die Nachbauten oder die anderen Steine sind halt die Nachbauten aus der Super Mario-Welt. Und dazu gibt es noch eine korrespondierende App, die quasi die analoge Welt mit der digitalen Welt verbindet. Und die App ist zwingend erforderlich. Also ohne diese App und ohne ein Smartphone oder ein Tablet, sei es iOS oder Android, macht dieses ganze Geschichte sehr wenig Sinn. Es sei denn, man möchte es nicht bespielen, sondern nur als Ausstellungsstück haben, dann ist es relativ egal. Aber wenn man es bespielen möchte, braucht man die App. Und das ist, denke ich, der Reiz an dieser ganzen Geschichte. Man hat ein digitales Produkt und man verbindet ein analoges Produkt. Man holt die Leute aus der alten Nintendo-Welt mit rein, also uns zum Beispiel, die mit Mario groß geworden sind, und man bringt es den heutigen Kindern näher damit. Also man verbindet beide Altersgruppen miteinander. Man verbindet Nintendo, man verbindet Lego, man holt die Nintendo-Fans in die Lego-Welt, man holt die Lego-Fans eventuell in die Nintendo-Welt. Also das Beste aus beiden Welten, ja, sage ich jetzt mal. Und es ist beides ein Branding mit sehr viel Emotion. Nintendo ist sehr emotional behaftet, zumindest so, wenn ich jetzt zurückdenke an die ganze Geschichte, denke ich sehr emotional an meine Nintendo-Zeit. Und Lego ist ein Brand, was extrem emotional ist. Und es ist, denke ich, eine extrem interessante Kooperation, die sie dort eingegangen sind, und ein extrem interessantes Lizenzmodell. Man kann darüber diskutieren, ob 60 Euro für 231 Lego-Teile vielleicht ein bisschen viel ist. Es gibt viele Lego-Kritiker oder Lego-Fans, die dabei waren, die das kritisiert haben, die irgendwelche anderen Lego-Sets angeführt haben, wo es viel mehr Teile gibt für weniger Geld. Ja, aber da liegt auch keine Nintendo-Lizenz drauf. Dann haben sie irgendwelche Nicht-Lizenz-Modelle verglichen und haben dann irgendwelche, was weiß ich, Lego-City-Modelle verglichen, die nicht lizenzbehaftet sind. Das sind dann mit Äpfel, die dort verglichen werden. Und hier ist es eindeutig so, Lizenzmodelle sind immer teurer als normale Standard-Lego-Modelle. Und mittlerweile kann man auch sagen, dass Lego stark in der Lizenzwelt unterwegs ist. Das kann man positiv oder kritisch sehen. Aber wenn es so gut umgesetzt wird und so viele Emotionen weckt und auch so viel Spaß macht, bin ich gerne bereit, auch für 231 Klemmbausteine knapp 60 Euro zu bezahlen. Und dann wurde auch angeführt, wenn man die kompletten Erweiterungssets haben möchte, die es dort gibt, dann muss man 500 Euro auf den Tisch legen. Also kritisch wurde das angemerkt. Ja, mein Gott, wenn ich die kompletten Star Wars Sets von Lego kaufen will, ich weiß nicht, wie viel tausende Euros ich da auf den Tisch legen möchte oder kann oder muss, dann letztendlich. Man ist ja nicht dazu gezwungen, um diesen Spielspaß zu haben, alle Mario Sets zu kaufen. Man kann sich ja das Beste raussuchen, was man haben möchte, was man für sich haben möchte. Also das sind Argumente, die ich jetzt nicht nachvollziehen kann. Ist ja genauso, wenn ich Star Wars bespielen möchte oder mit Star Wars Sets spielen möchte, wie ich es eben schon sagte, muss ich mir nicht alle Star Wars Sets kaufen. Also das sind Argumente, die ich jetzt nicht nachvollziehen kann. Also für mich keine validen und realistisch nachzuvollziehenden Argumente. Ja, alles in allem bin ich von diesen ganzen Sets begeistert und hat Spaß gemacht, auch wenn man natürlich in unserem Alter vielleicht nicht mehr unbedingt den Spielspaß dort sieht, aber man hat Emotionen, die dort auch geweckt werden, und man kann es auch wunderbar als nettes kleines Ausstellungsstück oder Deko-Objekt nehmen für das Nerd-Geek-Zimmer etc. Man muss es nicht bespielen, aber man kann es bespielen, und ich sehe eigentlich die Zielgruppe bei den ganzen Nintendo-Freaks, die irgendwo hängen geblieben sind, die gerne mit sich noch mit Nintendo beschäftigen, die auch gerne solche Items als Nintendo-Fans noch sammeln. Und natürlich auch für die Kinder, die sich damit beschäftigen und die sich da, die damit spielen wollen. Man muss allerdings auch ein Tablet haben oder ein Smartphone, um damit vernünftig interagieren zu können. Das muss man halt noch mit einbeziehen, dass man vielleicht für den Sprössling ein günstiges Android-Tablet kauft, wo die Android-App drauf läuft. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Man muss ja nicht in der iOS-Welt unterwegs sein. Die Apps sind grundsätzlich vom Funktionsumfang gleich. Und im Android-Bereich gibt es da viele günstige Alternativen. Tja, das so als Set-Besprechung. Und die ganzen Sets will ich jetzt wirklich nicht einzeln besprechen, weil das ist ein bisschen aufwendig. Ich sehe das jetzt mal so als globale Rezension zu diesen Lego Mario Sets. Es gab übrigens schon ganz viele Hörerfragen, die ankamen, ob wir da schon mit Kontakt hatten mit den Dingern. Du nicht?
Ich nicht, nein.
Du bist ja nicht so der Lego-Fan.
Mir fehlt da ein bisschen Zeit und Geld für.
Ja, dich kann man, wie in der Lego-Fachsprache sagt man ja, dich müssen wir noch aus den Dark Ages rausholen. Du steckst noch mitten in den dunklen Jahren, wo du noch keinen Kontakt mehr mit Lego hast, etc. Als Kind hast du mit Lego gespielt?
Ich war eigentlich mehr der...
Jetzt sag nicht das böse Playmobil-Wort.
Doch. Ich hatte zwar auch Lego, ein bisschen, aber ich war eigentlich mehr der Playmobil.
Aber Playmobil ist so eingeschränkt.
Wie man es nimmt, ja.
Naja, aber du kannst halt, du hast deinen vorgefertigten Lego-Bauernhof, Playmobil-Bauernhof, den ich ehrlicherweise auch hatte. Und dann hattest du das Piraten. Ich hatte den Bauernhof nie. Aber das Piratenschiff hattest du bestimmt, oder?
Aber unter Garantie, ja.
Das hatte ich auch.
Unter Garantie.
Und dann hattest du dein vorgefertigtes Piratenschiff und konntest es nicht mehr modifizieren. Also es war halt vorgefertigt. Und bei Lego hattest du halt die Möglichkeit, aus den ganzen Steinchen was Neues zu bauen. Aber gut, ich war auch ehrlich gesagt in beiden Welten zu Hause. Ich war in der Playmobil-Welt zu Hause und ich war auch in der Lego-Welt zu Hause. Allerdings hat sich dann auch mein
Spiel... Wo ich auch sehr, sehr, also wo, über meinen Vater, weil der da eigentlich sehr begeistert war, Fischertechnik.
Nee, das war nie so meins.
Das war auch schon ziemlich geil damals.
Also ich hätte...
Sehr, sehr toll.
Aber ich hätte
das
zwar
relativ mehr, das hatte mein Vater eigentlich mehr für sich.
Ja.
Aber das war auch so die wenige Zeit, die wir dann zusammen mal an sowas gearbeitet haben. Weil mein Vater war ja eigentlich ein sehr begeisterter Modellbauer. Gerade alles, was Segelflug zu tun hatte, gerade auch mit Funksteuerung, war der am Anfang ja dabei, als du hier noch 10 Kilo Funktechnik um den Hals hängen hattest im Prinzip. Da hat der, was heißt mit angefangen, da war er schon dabei damals, war ein begeisterter Modellflieger, vor allem halt auch gerade alles, was halt Segelflug war. Ja, sehr begeistert. Und wie gesagt, da über die Schiene halt dann Lego-Technik, sage ich schon, Fischertechnik. Und das war so, dass alle, wenn wir zusammen irgendwie was gebastelt oder gemacht haben, dann war das eigentlich Fischertechnik, ja.
Okay. Also ich hatte immer so Phasen, also Lego, ich hatte die Lego-Phase habe ich nie so richtig verlassen. Lego ist eine Konstante, die sich durch meine komplette Kindheit gezogen hat. Und dann gab es natürlich jahrelang Geschichten, wo man jetzt keinen Kontakt mehr zu Lego hatte, die Dark Ages, wie man so schön sagt. Und dann, wie gesagt, seit ein paar Jahren noch wieder diesen Einstieg, seitdem Lego ja auch Erwachsenensets produziert. Es gibt ja sogar 18-Plus-Sets, die gar nicht geeignet sind für Kinder mittlerweile, also die ganze Creator-Serie und so. Und dann bin ich wieder zurückgekommen zu Lego. Aber Lego ist eigentlich auch in der
Hallo.
Man hatte zwischendurch dann... Ich bin noch da, ja.
Ah, okay, da ist er wieder. Hi,
eben warst du. Da bin ich wieder. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ja, wie gesagt, ich sagte eben, Lego war eine feste Konstante in meiner Kindheit. Hm. Ich weiß nicht, ob du das noch mitbekommen hast. ich weiß nicht, wie weit du noch gehört hast oder was du nicht mehr gehört hast.
Das war noch dabei, ja.
Ja, ja. Aber okay, bevor wir jetzt hier ausholen und über meine ganzen Spielzeuge aus der Vergangenheit sprechen, das macht ja jetzt auch wenig Sinn, will wahrscheinlich auch keiner hören, hätte ich auch lange zu erzählen. Ich würde sagen, wenn alles gut geht, Thomas, und wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast, dann könnten wir die Verabschiedungsrunde einläuten.
Nein, wir sind sozusagen am Ende dann angelangt, wenn du nicht
am Ende des Lego Dokumentes angelangt.
Weiter referieren möchtest.
Nein, ich möchte jetzt nicht mehr über Lego oder Playmobil oder Sico Modellautos sprechen. Mann. Okay. Da gehen mir jetzt 1000 Gedanken durch den Kopf. Das brechen wir jetzt lieber ab. Gut, vielleicht sollten wir mal eine Sondersendung machen, wo wir über unsere Spielzeuge aus der Kindheit sprechen. So ein Retro-Trip. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr stark am Thema vorbei, würde ich sagen.
Da können wir auch wieder über Nintendo sprechen, aber über die ersten, wie hießen dann die nochmal, die waren doch auch bei diesen, wo du hier diese vorgefertigten, was heißt vorgefertigt, aber da hattest du ja diese Fest-LCD-Anzeigen.
Ja, die hinten eingefärbt waren, wo das Bild, das Farbbild war quasi fest im Bild lackiert, hätte ich bald gesagt, im Hintergrund, und vorne hattest du nur so ein paar schwarze Männchen.
Der erste Kontakt mit den elektronischen Spiele-Dingens-Bums da, keine Ahnung, wie die hießen.
Diese Pocket Video Games.
Ja, das auch. Wahrscheinlich noch davor, ja. Aber wie gesagt, machen wir Schluss. Müssen wir mal gucken.
Also meine erste Spielekonsole, die war vom Privileg, das wollte ich noch kurz erwähnen. Und da war nur Pong drauf. Also diese zwei Striche in der Mitte, der Ball hin und her, Pong, Pong. Und dann hattest du ein paar Hardware-Schalter, die Möglichkeit, zwischen Spielen umzuschalten. Da war noch so ein Stunt Racer, da bist du über Hindernisse gesprungen. Und die Controller, die waren noch mit Kabel verbunden.
Das war damals ganz normal.
Ja, ja. Das war ja auch, fällt mir gerade an, bei Mega Drive genauso, stimmt, hast ja auch wieder recht. Aber da war es noch so, die hatten noch rechts und links in der Konsole wie so eine Art Staubsauger-Zurückhol-Kabel-Ding, wo das Kabel dann von dem Controller per Knopfdruck in die Konsole verschwunden ist. Und das Ding wurde irgendwo in Tschechien zusammengeklöppelt, war von Privileg und war wirklich extrem primitiv.
Ja. Aber das war allerdings damals auch so. Ja, die ersten Sachen waren halt, guck mal, das VCS oder so.
Ja. Ja, aber das war wirklich, ja, Wahnsinn. Naja, egal. Dann lass uns jetzt wirklich aufhören, und wenn alles gut geht, würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder.
Genau, bis dann.
Bis dann. Tschüss. Ciao.